Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Moin Moin, Johann.
Guten Tag, guten Tag. Ja, es ist wie immer einiges los. Kein Patch diese Woche, obwohl es ja eigentlich der Fall gewesen wäre. Was es damit auf sich hat und was im E-Sport so los ist, erfahrt ihr jetzt. Und ja, natürlich am Wochenende dann die News aller News, aber Vielleicht schieben wir es bis dahin, um es ein bisschen spannend zu halten.
Ja, erstmal dranbleiben hier, ne? Ja, du hast schon gesagt, diese Woche kein Patch. Valorant.de hat sogar selber was dazu gepostet. Normal erfährt man das ja eigentlich immer von irgendwelchen Developern über Umwege, aber sie posten jetzt: Patch 6.09 wird ein internes Spiel-Engine-Update sein. Das klingt schon nach sehr, sehr viel Änderung. Also Spiel-Engine-Update, also das läuft ja irgendwie auf der Unreal Engine. Das muss man doch merken, wenn sowas kommt, ne? Sie sagen auch dazu, bevor das Update bei euch landet, werden wir es auf Herz und Nieren prüfen. Ja, das haben wir in der Vergangenheit natürlich auch schon häufig gesehen. Und auch als letzte Info, der normale Patch-Rhythmus wird ab dem 23. Mai, ne, also es sind noch 2 Wochen bis dahin, mit Patch 6.10 fortgesetzt. Der PBE für Patch 6.10, der kommt allerdings schon in 2 Tagen am 12. Mai, sodass wir wahrscheinlich in der nächsten Woche dann schon einige Neuigkeiten dazu besprechen können. So ist es eher erstmal im luftleeren Raum, was so kommen wird.
Also ist es so, dass jetzt 2 Patches hintereinander kommen, oder wie? Also nächste Woche kommt 6.09 und darauf die Woche kommt 6.10.
Oder wie darf man das verstehen? Ich möchte mich nicht festlegen, aber ich verstehe es so.
Weil es macht ja keinen Sinn, wenn sie einfach sagen, wir skippen einen Patch und auch die Nummerierung skippen wir. Das macht ja keinen Sinn. Dann existiert 6.09 ja einfach nicht.
Ja, es ist ein internes Spiel-Engine-Update. Aber was, wann und was, das ist dann ziemlich schwierig. Ich finde, so ein Spiel-Engine-Update, also da würde ich schon gerne wissen, was da passiert.
Also ich glaube nicht, dass es jetzt so einschneidend ist. Es ist ja ein Update, ne? Ja, das wird nicht so einschneidend sein. Ein Update, ein kleines Update, was man ja häufiger gesehen hat, waren so ein paar kleine Bugs, wo insbesondere irgendwie mal so Agents auf der Map rumstanden und irgendwie gar nicht die richtige Position der Agent waren. Man konnte auch gar nicht auf die raufschießen. Da gab es dann so ein paar Bugs. Vielleicht muss da irgendwie ein Update her, um das zu fixen. Ich glaube nicht, dass es so einschneidend wird. Sie haben ja auch mal so ganz viele Änderungen gemacht mit dieser UI, ne? Und was wo verarbeitet wird und angezeigt wird und wie reagiert und welche Position du wo gerade bist und so weiter. Und das ist ja ein sehr komplexes Verfahren und das haben sie dann mal so mit einem Update vereinfacht. Also, dass das Spiel einfacher damit rechnen kann und so generell die Performance das erhöht, ne? Und ich glaube, das wird halt so gehalten, dass man es eigentlich gar nicht merken sollte als Spieler und das einfach nur im Hintergrund dann so smoother läuft, aber wir jetzt gar nicht davon merken, dass es jetzt irgendwie ein Update für die Engine gegeben hat.
Ja, hoffentlich. Genauso sollte es sein. Das wünsche ich mir. Es wird dann wahrscheinlich auch erst in 2 Wochen neue Skins geben. Und das wäre natürlich ein mega Bummer, wenn dann einfach nur das Run-It-Back-Bundle kommt, oder? Wenn das jetzt einfach so das nächste Premium-Skin-Bundle hier wird. Oh, das wäre schon traurig. Aber gut für unser Portemonnaie auf jeden Fall.
Ja, es sind auch gute Skins dabei, insbesondere für Leute, die so ein paar Banger verpasst haben. Aber ja, wäre schon ein bisschen traurig, kleiner Downer, wenn dann irgendwie nichts Neues kommt. Aber wir haben ja auch gerade die Arcade-Skins bekommen. Ja. So, insofern ist es vielleicht auch okay, dass die Designer da mal ein bisschen chillen, so, ne? Und dann es dann einfach ein Backbundle gibt.
Du hast gerade schon verbuggte Agents und diesen ganzen verbuggten Kosmos angesprochen. Da haben wir jetzt auch nochmal so ein paar Beispiele. Eben nochmal diese Agents, die einfach auf der Map rumstanden. Ne? Das hatte ich relativ häufig. Ich erinnere mich so an 2, 3 Situationen, wo es dann tatsächlich auch die Runde verloren hat, weil einfach so ein Model in der Map rumstand. Und ja, du schießt durch, der Spieler ist eigentlich gar nicht da. Hattest du das auch häufiger in deinen Games?
Nee, ich hatte es gar nicht. Also ich habe viele Clips gesehen, wo Leute das hatten. Ganz, ganz viel. Mir ist es aber selber nie vorgekommen. meine einzige Bitte wäre Voice Chat nach wie vor. Die ja. Leute schreien mich doch auf niedrigsten Einstellungen, auf niedrigsten Volume-Einstellungen. Schreien sie mich an, ich kann nichts dagegen machen. Es ist einfach wahnsinnig laut. Und ja, ja, das wäre eine Bitte von mir. Aber ansonsten für mich läuft das Spiel eigentlich okay. Für mich. Ich hatte letztens einen Mini-Visual-Bug, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert.
Okay. Ich hätte dann die nächste Bitte, und zwar diese Jet-Angle auf Bein. Ne, da habt ihr sicher alle schon von gehört. Jet kann jetzt mit einem Updraft auf eine sehr, sehr hohe Position auf der A-Backside kommen und hat dann so eine super krasse Angle auf A-Kurz. Das ist doch nicht intended, oder?
Nein, das ist nicht intended. Sowas gab es ja immer wieder. Ne? Ich glaube, es reicht ja auch so ein Pixel, auf dem man stehen kann, auf verschiedenen ja, auf verschiedenen Angles oder weiter. Auf Split gab es ja, an Split Heaven gab es auch ganz viel davon, ne, wo dann irgendwie ein Pixel übersehen worden ist. Und nach bestimmten Zeit finden es halt irgendwie Millionen Spieler heraus, dass da ein Pixel ist, auf dem man stehen kann. So wird es jetzt auch auf Bein passiert sein. Warum immer mit Jet? Naja, weil die halt auch wirklich erst auf diesen High Ground mit den Updrafts kommt. Und das auch koordiniert mit diesem Slowfall dann machen kann. Race kommt da, denke ich, auch hoch.
Ja.
Aber das ist dann schwerer zu landen und für oben reicht dieser Pixel nicht aus, ne? Um ja. da dann wirklich drauf zu landen oder das als Teleporterziel anzuwählen. Deswegen ist es immer mit Jet und das wird gefixt. Das ist so wie viele Angles, die wir schon bereits gesehen haben. Deswegen wird es bald gehotfixt, denke ich.
Aber man sieht es auch in jedem Ranked-Game, ne? Ich habe tatsächlich auch schon mal, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir ein, dass ich da schon mal eine Race oben gesehen habe und es hat mich so doll gewundert, weil es wurde so ein Reveal geschossen und durch den Reveal sah man dann auf einmal, dass eine Race irgendwo ganz oben auf der Map stand. Das hat mich so verwirrt. Hängt.
Ja.
Ja, genau. Bis dahin kannte ich diese Position einfach noch gar nicht. Und als sie dann da oben saß, ja, das war schon sehr, sehr komisch. Also, das bitte auch mit dem nächsten Patch fixen. Und dann haben wir noch zwei kleine Sachen gefunden, die so ein bisschen, was heißt verbuggt sind, aber so ein bisschen schlecht angezeigt werden. Es gab ja Updates zu den Anzeigen von Brim und Omen, wenn sie ihre Smoke platzieren, ne, damit das ein bisschen einfacher geht, die Smokes richtig zu platzieren. Und das betrifft aber auch Brimstones Ultimate. Da wurde so ein kleiner Punkt in die Mitte gemacht, damit man die leichter platzieren kann mit seinem iPad da. Und ja, jetzt ist die Frage, wo landet eigentlich Brimstone's Ult? Es gibt ja so einen gelben Kreis, ne? Dann dachten einige Leute, der gelbe Kreis, der ganze Außenkreis ist die Ultimate. Dann haben aber wiederum Leute gesagt, nee, es ist der innere Kreis in der Ult. Und eigentlich ist es so gar nichts davon. Ne? Es ist relativ unpräzise, wo die Ult dann tatsächlich landet, sodass man häufig kleinere Spots ausspart. Wir haben da so ein Video in die Shownotes gepackt, wo man insbesondere auf Fracture sieht, was passiert, wenn dann eine Ecke ausgespart wird. Johann, du spielst ja relativ viele Smokes. So. Ja. Ist dir das aufgefallen bei Brimstone insbesondere?
Ja. Oh mein Gott, ist es mir aufgefallen. Also es macht gar keinen Sinn, wo diese Ult landet. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass dieser Kreis teilweise nicht richtig rund ist. Also dass irgendwie an so einer, oder zumindest dieser innere Kreis, ja, auch nicht mittig in diesem Kreis drin ist. Also du hast diesen gelben Kreis, dann den inneren Kreis, dann haben sie gesagt, ja, nee, die Ult ist der innere Kreis, ne, was ich auch schon sehr kontraintuitiv finde.
Voll.
Und das ist, stimmt aber auch nicht, ja, da gewöhne ich mich da dran irgendwie, dass es der innere Kreis ist, aber der ist es auch nicht. Und es ist noch ein kleinerer Kreis, der gar nicht angezeigt wird in diesen zwei Kreisen oder was weiß ich. Also wie sollst du denn da im Affekt so in Aktion da eine präzise Brim-Ult irgendwie raushauen? Und eine präzise Brim-Ult ist wichtig.
Ja,
ne?
Voll.
Also, dass sie dann auch wirklich den maximalen Raum, die maximale Fläche irgendwie ausfüllt und du die genau an eine Ecke setzen kannst. Also da müsste man auf jeden Fall mal nachjustieren. Ich habe viel Brim gespielt vor diesem Update. Da habe ich mir niemals gedacht irgendwie, sie müssen mal irgendwas hier an dem Indikator ändern oder an der UI, wie man eine Smoke oder eine Ult platziert. Auf jeden Fall verschlimmbessert mit diesem Update. Und da müssen sie nochmal ran. Also ich habe keine Ahnung, wo diese Ult jetzt letztendlich landet. Und was ich jetzt immer mache, ich packe sie halt viel zu weit über eine Ecke hinaus, wo sie eigentlich so angrenzen sollte. Ne?
Ja.
Und es ist mir fast passiert in einem Ranked-Game, wo die Spannung sowieso schon angespannt war, ja, Und da hat dann, muss ich dann eine Killjoy-Ult kaputt machen und wollte dann noch so ein bisschen Raum davon mitnehmen. Ja. Und es hat nur ganz knapp, es hat diese Killjoy-Ult gestreift, ne?
Ja.
Weil du gar nicht irgendwie so ahnen konntest, wo diese Brimworld jetzt tatsächlich landet. Großes Problem momentan bei, auch bei den Smokes ist es so ein ganz bisschen so,
ja.
Muss man auch gucken. Da ist es auch der innere Kreis. Warum denn dieser innere Kreis? Das macht das einfach gar keinen nicht. Sinn. Warum nimmt man dann diesen gelben äußeren Kreis dazu? Bei oben ist es ja auch so ein bisschen so, da ist es ein bisschen anders, ne? Da ist man ja in dieser alternativen Dimensionen-Ansicht, wenn man da reingeht, werden die Smokes auch einfach anders angezeigt, als sie letztendlich landen. Und einfach so eine Gap in der Smoke kann rundenentscheidend sein. Nervig.
Absolut. Man merkt auch so, finde ich, bei den Gegnern, dass die Smokes wesentlich schlechter kommen. Also ganz viele Situationen, wo einfach riesige Gaps in den Smokes sind. Also das vielleicht auch eine Idee für das Spiel-Engine-Update, einfach mal das nochmal zu überarbeiten.
Ja, genau. Und insbesondere, wenn man dann Smokes fehlt, ne? Oder wenn man halt nicht so doll grindet wie wir, ne, das Spiel, und wir jetzt genau wissen, wie man darauf adjustieren muss, ist es ja noch viel schlimmer. Also dann kommen die Leute einfach gar nicht mehr drauf klar und dann gibt's einfach in dem Spiel keine guten Smokes, es sei denn, du hörst hier irgendwie den Podcast und gehst in ein Custom Game und hast es 30.000 Mal ausprobiert. Das kann's ja nicht sein.
Nee, das kann's absolut nicht sein. Da bitte auch nochmal nachbessern. Das wird uns sehr, sehr freuen. Eine Sache, wo gerade wahrscheinlich schon nachgebessert wird, ist Icebox. Wir haben so ein paar Screenshots entdeckt, wo vielleicht die Änderungen, die jetzt für Icebox reinkommen, besprochen werden bzw. gezeigt werden. Und die wollen wir mal mit euch durchgehen. Wenn ihr die nebenbei aufmachen wollt, schaut einfach mal in die Shownotes. Da haben wir 4 Screenshots. Und daran wollen wir jetzt mal gucken, was passiert jetzt mit Icebox. Wir hatten ja schon mal so gemutmaßt, was könnte man machen. Ne? Es war ja sehr eindimensional, das Spiel. Und die Rotations haben sehr lange gedauert. Ne? Und eigentlich wusste man immer so, was Phase ist. Wenn man die richtige Comp gepickt hat, konnte man halt den Gegner doch sehr leicht ausspielen. Und ich glaube, genau das ist jetzt so auch der Ansatz, weil man insbesondere auf diesem Minimap-Screenshot sieht, es wird die Mitte bearbeitet, es wird noch so ein neuer Durchgang hinzugefügt zu Orange, der B-Side wird überarbeitet, der A-Side wird überarbeitet, also ganz, ganz viel zu sehen. Und das ist im Moment noch so in so einer ganz weiß gehaltenen, ist das Blender oder so, Grafik. Deswegen, man kann es nicht so wirklich erkennen. Aber wenn wir mal auf den ersten Screenshot raufschauen, da sind wir so bei Belt an Belt dran und da wird unter Belt noch so eine neue Kiste hinzugefügt. Das macht natürlich das Spiel so ein bisschen variabler für die Attacker auch, ne? Dass du schneller hochkommst, schneller runterkommst, da einfach mal so ein bisschen mehr anbieten kannst als diesen Standoff da in dieser Verengung dort.
Richtig, ja. Ist ein Attacker-Buff. Gerade kann es kann doch irgendwie frustrierend gewesen sein, auf der A-Side anzugreifen, insbesondere wenn die Gegner eine dieser 1000 Angles genutzt haben, den es da irgendwie gab, ne? Und hier noch ein Headglitch und da noch ein Headglitch und hier noch da und hier sieht man nur einen Pixel von dir, aber man sieht den Gegner und so. Also da gab es 1000 Möglichkeiten für die Angreifer, was auch nicht immer gut benutzt worden ist, ne? Teilweise hat man dann auch diese Headglitches gepre-aimed, aber aufgrund der Anzahl gab es doch, ja, es gibt einfach zu viele Engel da und da brauchen die Attacker mal so ein bisschen mehr Counterplay, um dann auch mal für einen überraschenden Engel zu sorgen. Weil wenn du selber Belt gepiekt hast als Angreifer, ja, da bist du immer auf der gleichen Ebene gelaufen und konntest quasi von 20 Engeln irgendwie angeguckt werden. Also die Belt-Pieker waren die mutigsten im ganzen Team. Und ja, so ein bisschen mehr Variation für die Angreifer, um auch mal ein Bein an Deck, Bein auf die A-Side zu bekommen.
Der nächste Screenshot, den wir sehen, auch in demselben Tweet, das wird vermutlich so ein Durchgang sein von Snowman zu Orange. Und
der linke davon ist es, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, was ist das, ein Attacker-Buff, ist das ein Verteidiger-Buff? Natürlich ist es eine schnellere Rotation für die Verteidiger, also man muss nicht immer diesen ganz generischen Weg über Snowman nehmen. Man könnte aber auch sagen, dass die Attacker das viel schneller einnehmen können, wenn der B-Side frei war. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, es ist einfach eine schnellere Rotation für Verteidiger und es ist halt nicht so, dass es immer so ist, die kommen entweder Snowman, entweder steht stehen sie direkt am Side. Also es ist einfach noch eine neue Dimension und ein bisschen mehr Geschwindigkeit, die dazukommt.
Genau, insbesondere wenn du in diesen Orange-Bereich als Verteidiger kommen wolltest, um zu retaken, musstest du ja immer noch diese Schlangenlinien gehen, ne? Und hoch und in den Kitchen rein und dann nochmal um die Ecke rum und dann entweder da bei diesem Snowpile runter oder dann ganz durch die Kitchen durch, ne? Und dadurch ist jetzt nochmal eine andere Möglichkeit, da in diesen Orange-Bereich zu kommen und dann nicht immer dieses Snowman-Yellow-Standoff-Ding zu spielen. Das finde ich ganz gut. Also das ist eine gute Änderung, insbesondere, weil du hast ja gesagt, ja, ist es für Verteidiger und ist es für Angreifer gut? Vielleicht ist es einfach offen, ne? Und es tut beiden gut in verschiedenen Situationen und es bringt einfach nochmal so ein bisschen mehr Komplexität in diese sehr eingefahrene Map Icebox.
Die nächsten Changes, die wir sehen, sind auf den Bombsites direkt. Einmal beim A-Site sehen wir, dass da diese Kiste angeschrägt wurde und dass die Rafters dahinter abgeschnitten wurden. Das ist also auch so eine neue Dimension. Man kann jetzt nicht mehr ganz durchgehen auf den Rafter. Das eliminiert natürlich auch eine Angle für die Verteidiger. Mhm. Und ja, diese schrägen Boxen, immer so ein Thema auf Icebox, oder?
Ja, ist richtig. Also ich finde es gut, dass so ein bisschen das Split-Treatment, ne, wie auch auf der Split-A-Side, wo die Rafters verkürzt worden sind, um den Verteidigern einen Angle weniger zu geben, beziehungsweise einen Angle weniger zu clearen für die Angreifer. Finde ich jetzt auch gut, dass dieser Bereich da so ein bisschen entschlackt wird, wenn man als Angreifer da irgendwie reinpiekt auf die Side. Genau, das ist dieser Rafter-Change. Und ja, diese schräge Box, weil diese Box wurde schon so oft geändert, oder?
Ja.
Also das ist, glaube ich, der vierte Change für diese Box und jetzt steht sie da so verloren schräg rum. Muss man dann sehen, wie es aussieht und was für Angles von da möglich sind. Das ist schwer, jetzt hier aus der Hüfte zu schießen.
Ja, du hast gerade Boxen, die immer geändert werden, angesprochen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir gleich die nächste. Nämlich an der B-Side wurde wieder eine Box hinzugefügt. Jetzt mal ein anderes Modell, eine kleinere Box und ein bisschen mehr zur Attacker-Seite hin. Es sieht aber so aus, als würde das den Spikeplant eher noch schwieriger machen, oder?
Was man nicht vergessen darf, ist auch bei dieser Map-Ansicht, wenn ihr da nochmal raufgucken wollt, ist auch, dass die B-Side insbesondere zum Planten größer gemacht worden ist. Also die ragt jetzt mehr in den Yellow-Bereich oder in diesen Main-Bereich, ragt sie mehr rein. Und das ermöglicht auch hinter dieser Box zu planten, was auf jeden Fall der neue Default-Plant und der neue Safe-Plant wird. Ja. Weil du dann wirklich auch eine Box nach vorne für dich hast, wo es möglich ist zu planten und dann nicht immer ne Suizidkommando bla 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 hast, um da irgendwie auf B mal den Spike runterzubekommen. Und da jetzt diese Plantfläche auch vergrößert worden ist, hast du endlich mal einen saferen Plant auf der B-Side. Und das ermöglicht dann vielleicht auch deinen Teammates, da mal so ein bisschen mehr Freiheiten zu nehmen und dann nicht immer zu viert Wache zu stehen, ob der Plant wirklich down geht. So, ne? Das könnte auch noch vieles eröffnen. Auch das mit dieser Plantfläche ist auch auf der A-Side der Fall. Insbesondere im rechten Bereich, also so im Jenny-Bereich, wurde das auch so ein bisschen mehr nach vorne gezogen. Dass jetzt einfach die Plants da auch so ein bisschen einfacher zu gestalten sind.
Ja, das war ja echt immer die absolute Hölle zu planten. Glaubst du, dass es das Ende von Sage auf Icebox wird?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, auch abgesehen von den Plant-Spots und den Plant safer zu machen, ist Sage trotzdem ein guter Pick auf Icebox. Kann immer noch die Tube zu machen, auch es gibt einige starke Walls. Direkt in B-Main zum Beispiel, ne, was weniger benutzt wird, eher im Pro-Play, wo man dann einfach mal komplett B-Main dicht macht, weil das da ja auch sehr eng zugeht. Ich glaube, Sage ist dann nach wie vor ein starker Pick, vielleicht nicht mehr so relevant. Jetzt, wo Harbor Viper Comms auch immer mehr in Mode kommen, kann ich mir vorstellen, dass der Trend eher da hingehen wird und dann Harbor so ein bisschen die Sage ablöst.
Okay, dann kommen wir zum letzten Change, den wir in den Screenshots sehen und da wurde eine Double Box in der Mitte hinzugefügt, ne? Also da so ein bisschen mehr Raum für Attacker auch nach vorne zu kommen. Wir sehen auf dem Screenshot jetzt links von dieser neuen Kiste tatsächlich auch noch so eine kleinere Kiste, das scheint auch noch eine Änderung zu sein. Ja, aber macht die Mitte so ein bisschen besser zu spielen für Attacker, würde ich sagen.
Ja, Auf jeden Fall. Und vielleicht ist auch diese Flexibilität, die man jetzt Attackern mit diesen anscheinenden Changes geben will, ne, ist ja auch genau das, was Icebox so ein bisschen aufrütteln könnte. Weil es war halt so schwer, als Angreifer Icebox zu spielen, sodass sich dann eine Comp etabliert hat mit einer Sage, wo man gesagt hat, okay, das funktioniert irgendwie, hier können wir irgendwie mal einen Plan tatsächlich bekommen auf dieser Drecksmap, Entschuldigung. Und dann ballern wir dann eine Wall hin, haben hier einen Pixel zum Planten und dann spielen wir nur noch Post-Plant, wir picken Killjoy, Sova und Viper, ja, und feuern dann einfach unsere Lineups rauf, machen noch einen Spam auf den Spike durch eine Smoke, Stoßgebet ins Himmel und hoffen, dass es irgendwie klappt, so. Und das hat dann diese eine Möglichkeit, diese Map zu spielen, ja, hat dann ja auch geklappt, aber auch wirklich nur diese eine, ne? Und irgendwie alle anderen Versuche, mal einen anderen Agent reinzubringen, sind eigentlich immer gescheitert. Und das jetzt alles mal so ein bisschen für die Angreifer aufzubrechen, finde ich doch sehr, sehr gut.
Ja, sagt uns gerne auch mal, was ihr von diesen Icebox-Changes haltet. Kommt auf unser Discord und diskutiert mit uns. Wir hoffen, dass die Changes echt sind. Also ich hoffe, dass die Changes echt sind. Weil es, wie gesagt, echt mehr Flexibilität für die Angreifer gibt. Und ja, wir sind gespannt, wann Icebox denn tatsächlich wieder zurück ins Game kommt. Das war es jetzt aber erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports.
Ja, diese Woche fangen wir an mit der EMEA-Region. Und die erste Nachricht, die wir da gehört haben letzte Woche, war, dass Safe von Team Liquid krank war. Wer wird dafür eingewechselt? Das deutsche Talent Hami, der ja eher sich als dem Content Creation verschrieben hat, oder? Das ist er ja in erster Linie. Aber springt jetzt hier für Safe ein und hat dann auch mit Team Liquid gegen Navi gespielt. Das haben sie 0-2 verloren. Navi ist aber auch gerade einer der stärksten Teams in der EMEA League und Hami hat sich sehr, sehr decent geschlagen, würde ich sagen, bei diesen Matches.
Kann tatsächlich auch sein, dass er jetzt diesen Freitag wieder spielt, ne? Ist noch nicht klar, ob Saif wieder da ist. Ja, wäre dann schon der nächste Einsatz für Hami. Sehr, sehr interessant. Ich finde es krass, wie gut er da reingepasst hat. Also insbesondere auf der zweiten Map ist er dann noch angekommen. Ne? Die Nervosität ist natürlich auch immer krass da, wenn du das erste Mal da auf der Bühne spielst. Wurde auch super gut unterstützt, war ja sogar sein Geburtstag an dem Tag. Ne? Also da kam wirklich eines zum anderen. Und ja, ich finde, er hat sich hervorragend geschlagen.
Ja, ganz coole Geschichte. Beobachten wir weiter. Dann Nachrichten von Team Heretics, sie benchen Sieg und dafür kommt Webber rein. Der Grund dafür sind Personality-Issues, also da scheint es wohl ordentlich gekracht zu haben. Sowas wird eigentlich nie angegeben, wenn man ehrlich ist. Selbst wenn es das ist, was, denke ich, häufiger der Fall sein kann, weil du auch den ganzen Tag rumhängst und irgendwie gibt es 5 Sichtweisen auf das Spiel, wird es ja häufig nicht angegeben.
Ja, es gibt tatsächlich so eine Doku über Team Heretics, ne? Und die habe ich mal geschaut. Also die hauen jede Woche so eine Doku-Folge raus und dann sieht man halt auch, wie die sich auf die Matches vorbereiten. Und insbesondere so in der Teamfindungsphase war es schon immer so Sieg, der sich über alles beschwert hat und die Comps halt, bevor sie überhaupt getestet wurde, immer schon schlecht geredet hat und meinte, ja, ich habe gesagt, ich will das nicht spielen, bla bla bla. Und es wirkte schon immer so, als wäre er so der Fremdkörper in dem Team. Also das wundert mich tatsächlich gar nicht so, aber ja, dass das wirklich so offen kommuniziert wird, da scheint es, glaube ich, dann schon richtig Ärger gegeben zu haben.
Richtig. Wer ist dieser Webber, der jetzt da einspringt für Sieg? Es ist wieder mal der Assistant Coach. Also warum wechseln sich hier denn die ganze Zeit die Coaches selber ein? Naja, das hängt einfach damit zusammen, dass jetzt diese Roster gelockt sind bis Champions, ne? Das ist ja in diesen Partner-Leagues so gekommen. Deswegen konnte Jaya zum Beispiel auch in keins der Teams mehr nachrücken. Und ja, deswegen die ganzen Assistant-Coaches wechseln sich jetzt selber ein, weil anscheinend geht es dann mit einigen Spielern einfach nicht mehr weiter, wie zum Beispiel mit Sieg aufgrund unüberbrückbarer Differenzen. Ja, und dann wechselt sich der Coach mal selber ein. Mal gucken, wie das dann klappt. Haben wir schon gesehen, dass es bei K-Corp ganz gut geklappt hat. Mal sehen, ob sie da jetzt auch Team Heretics, also eine kleine Honeymoon-Phase, abstauben kann. Dann als letzte Nachricht steht schon fest für die Playoffs Navi und Fnatic. Insbesondere das Fnatic-Spiel gegen Vitality kann man sich doch nochmal angucken. Dirke mit 2 Aces auf Haven haben wir auch nochmal in die Shownotes gepackt, diese Highlights zum Nachgucken. Dann schauen wir nach Nordamerika und ich hatte hier schon in unser Notizheft hatte ich schon geschrieben, ja, gar nicht so viel los. Aber gestern Abend kam dann noch die Banger-Nachricht von Sentinels, wie sollte es anders sein, nachdem sie angekündigt haben, dass ja Marv jetzt erstmal bis Ende der Saison spielen wird und Tenz ersetzen wird, machen sie jetzt ja nochmal so einen kleinen, ja, drehen sie sich nochmal im Kreis um 180 Grad. Und Tenz kommt jetzt zurück für Ende des Splits. Okay,
das was schnell.
Bedeutet das denn? Ja, jede Woche kommt hier irgendwie so eine Nachricht von Sentinels. Und jetzt würde man ja denken, ja gut, ist Marv dann wieder raus? Aber es scheint momentan so, dass der IGL Dev das dafür wahrscheinlich das Team verlassen wird. Mhm. Das stand schon ein bisschen länger in der Kritik. Es ist immer so einfach, das auf den IGL zu schieben. Er hat auch gut gefragt, hat gut performt, also so jetzt alleine vom Gameplay könnte man, finde ich, jetzt nicht festmachen, dass Dev da irgendwie jetzt das große Problem ist. Aber ja, ich glaube, jede Änderung tut Sentinels gut. Die haben jetzt auch wieder von Evil Geniuses doch sehr doll ins Gesicht bekommen. Wieder 0-2, sahen dabei nicht so gut aus. Deswegen, ich meine, das ist vielleicht jetzt einfach die Hail Mary, die sie noch zur Verfügung haben. Da jetzt einfach nochmal Dev rauszuhauen und Tenz dafür einzuwechseln. Ob es genau Dev ist, weiß man noch nicht genau. Ne? Mhm. Aber man kann vielleicht dazu sagen, dass Marv und Sassy ja IGLen können. Das heißt, da gäbe es dann auch Ersatz. Mal abwarten. Hier haben sich bereits auch zwei Teams für die Playoffs qualifiziert. Das sind nämlich Loud und Cloud9. Wir beobachten das weiter. Jetzt spannende Woche in beiden Ligen für die letzten Playoff-Plätze. Dann haben wir letzte Woche schon ausführlich über die Dachregion gesprochen und wer sich da genau für das Ascension Tournament qualifizieren kann, da gehen es die Playoffs ab 13. Mai los. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist so ein bisschen die Relegation. Also nicht die Dachleute, die sich für das Ascension Tournament qualifizieren, sondern die Project B-Teams, die sich dann für die Dachliga qualifizieren. Und da gibt es ja auch immer so Relegationsspiele. Und da wird es auch Aufstiegsmöglichkeiten geben. Aber wie die genau aussehen, weiß man noch nicht, oder Daniel?
Nee, also bisher wurde nur angekündigt, dass es die Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Das ist ja immer so die große Frage für Project V-Teams. Ne? Wie kommen wir einfach in die Profispielklasse? Also ich glaube, von den ambitionierten Teams spielt dann niemand, um einfach Project V zu gewinnen, sondern es geht halt irgendwie um den Aufstieg. Und ja, zwei Teams sollen es schaffen können und wie das Ganze aussieht, wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.
Ja, genau. Das hat der Twitter-Kanal Valorant Challengers Dach Evolution auch so gepostet. Und sie schreiben hier, in den kommenden Tagen werden wir schauen, wie der Ablauf sein wird, also vom Relegationsturnier. Wenn sich anhand der aktuellen Umstände die Relegation als solches verändert, wo ich jetzt doch mal hinzufügen würde, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Ich weiß nicht genau, was diese Satzkonstruktion bedeutet, aber naja, wenn sich anhand der aktuellen Umstände die Relegation als solches verändert, aber ihr bestimmt das doch. Naja, ja. Da wird sich in den nächsten Tagen dann wohl ein Update ergeben und dann wissen wir mehr, da halten wir euch auf dem Laufenden. Als letztes ein Blick zu den Game Changers in der EMEA-Region. Da sind Ascent Rising und BBL Queens weiterhin ungeschlagen mit 6-0. Sakura haben zwar ihr erstes Game gewonnen, das war 2-0 gegen Untappd, aber gestern hat dann auch G2 Gosen gegen Sakura gespielt, was eindeutig für G2 Gosen ausging. Deswegen wird es sehr schwer für Sakura, sich aus dieser Gruppenphase zu retten. Mhm. Aber naja, wir schauen da weiter drauf. Das war's aber erstmal zum E-Sports und wir kommen jetzt zur Dachregion.
Dachregion. Die Trophäe wartet.
Deutsche Szene.
Schön, dass ihr mit dabei seid.
Mein Zuhause. Mein Zuhause.
Jetzt aber mal wirklich Dinner Dancing, denn dieses Wochenende sind wir unterwegs, Johann, und zwar auf den Project V Split Finals im Experion in Berlin. Wir hoffen da natürlich viele Leute aus der Dachszene zu treffen. Es gibt zwei prall gefüllte Spieltage. Ne? Am Samstag sind die Project V Finals. Da ist dabei SSP, Vini, eSports, Reveal, Multigaming und Ryzen. Alles Teams, die wir durchs Casting sehr viel kennengelernt haben.
Ja.
Diese Season, ne? Immer mit dabei, auch bei den Weekly Cups unter den Gewinnenden. Und da wird halt der Gesamtsieger ausgespielt. am Samstag und am Sonntag dann auch Teams, die wir schon häufig gesehen haben. Da sind nämlich die Project Queens Finals und dabei sind eben besprochene Focus Sakura, Brush, Veni Esports, Venom, also Veni Esports wirklich zweimal vertreten, einmal mit dem Female Team und einmal mit dem Male Team und dann auch noch Alternate Attacks Ruby. Also zwei krasse Turniertage und daneben gibt es natürlich auch eine Free Play Area und was richtig cool ist, Events von dem Sponsor XMG, Johann. Mhm. Und da sind wir vielleicht auch dabei, oder?
Ja, also wir sind nicht nur bei dem Event dabei, ne, sondern auch bei dem Beat the Project V-Caster-Ding, wo es dann ein 3 gegen 3 Format geben wird, wo wir dann zocken und ja, irgendwie Zuschauer schlagen, die sich einbilden, sie könnten hier irgendwas gegen die Caster ausrichten. Also ich bitte euch. Aber ihr könnt es gerne probieren. Ne? Wir sind ja am Samstag am Start, Daniel. Und werden da ein bisschen zocken und rumhängen. Wenn ihr da seid, sprecht uns mal an. Können wir miteinander sprechen oder miteinander mal ein Bierchen trinken. Wir freuen uns.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir kein einziges Spiel gewinnen werden.
Weil
bei den Project V-Split Finals sind nur Leute, die mindestens auch Division 1 oder Division 2 von Project V spielen. Also ich sag schon mal, wir gewinnen kein einziges Spiel. Wenn wir eins gewinnen, werden wir es hier nächste Woche berichten. Ich glaube, wir gewinnen kein einziges Spiel.
Aber ich dachte, wir spielen nicht gegen diese Pros, sondern gegen die Zuschauer. Glaubst du, da sind auch nur Pros als Zuschauer da, oder was?
Also ich glaube, von allen Leuten, die ich weiß, die da sind, sind alle besser als ich.
Fuck.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn wir was gewinnen, dann ist natürlich umso geiler. Ne? Ich will jetzt erstmal unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben, aber vielleicht kommen wir ja mit einem starken Comeback. Ich meine, wir spielen dabei wahrscheinlich nicht mit unserem eigenen Equipment, weil wissen wir gar nicht, aber XMG hat natürlich hervorragende Laptops und PCs und so weiter. Also das wird alles schon laufen. Und
wir sind nicht gesponsert, aber Project V.
Ey, wir sind nicht gesponsert. Der ist eigentlich doof, dass ich das sage. Ne?
Ja, eigentlich doof.
Ja. Eigentlich doof.
Jetzt hast du umsonst das gemacht, nächstes Mal springen wir dann vor mit XMG, aber ja. Mhm.
Leute, das war's diese Woche für die Dachregion. Wir hoffen, dass wir viele von euch sehen bei den Project V Split Finals dieses Wochenende im Experion in Berlin. Ticketlink auch in den Shownotes. Und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards.
Try this.
Oh my God.
Nice.
Tipps.
Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um den Astra-Sack. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr von Astra gepullt werdet und da so ein bisschen gegen ankämpft, damit ihr nicht in diese Mitte von diesem Pull kommt, dann schießt ihr einfach unpräzise, einfach weil ihr so viel rumrüttelt und euch halt bewegt. Dafür gibt es aber einen Konter, und zwar, wenn ihr mit Aim Down Sight, mit dem ADS aimt, ist es auf einmal präzise. Wir wissen auch nicht genau warum, aber wenn ihr gegen diesen Pull ankämpft und dabei ADS, habt ihr quasi perfektes Aim. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Aim aus der Hüfte, deswegen sollte man sich diese Mechanik mal anschauen, in den Shownotes lernen und dann damit Kills machen in den Ranked Games.
Nice.
Ja, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir hoffen, euch hat es hier Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn ihr mögt, dieses Wochenende in Berlin sind Daniel und ich am Start bei den Split Finals. Würden uns freuen, wenn wir uns da mal sehen. Ansonsten, habt eine gute Zeit. Immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.